HR Info. Kulturlust.
Mit Juliane Orth. Was hat Heinrich von Kleist eigentlich mit Pegida zu tun? Einiges findet der Schauspieler Adnan Maral. Den kennt man vor allem von der Leinwand bzw. vom Bildschirm. Aber diese Woche steht er in Frankfurt auf der Bühne als Michael Kohlhaas.
Das ist ein Text, das um 1800 geschrieben und der hat immer noch so eine Gültigkeit, weil er natürlich so etwas behandelt wie, da nimmt jemand das Recht in die eigene Hand.
Und das kommt einem in Zeiten von Pegida und Bürgerwehren doch erstaunlich bekannt vor. Wie ein 200 Jahre alter Text im Theater neue Gültigkeit erhält, darum geht es in dieser Kulturlust. Den Schauspieler Adnan Maral kennen viele aus der Fernsehserie Türkisch für Anfänger. Da hat er den Vater einer deutsch-türkischen Patchwork-Familie gespielt. Lange Zeit schien Adnan Maral auf die Rollen des Migranten bzw. auch auf Vaterrollen festgelegt zu sein. Aber die Liste seiner Fernseh- und Kinoproduktionen wird immer länger und vielfältiger. Ab diesem Freitag steht Adnan Maral in Frankfurt auf der Theaterbühne. Und damit geht es für ihn back to the roots. Er ist in Frankfurt aufgewachsen. Hier stand er zum ersten Mal auf einer Bühne. Und er inszeniert wieder mit seinem alten Theaterlehrer Alexander Brill. Für ihr neues und wohl auch letztes gemeinsames Projekt haben sich die beiden ein ziemlich schwieriges und gleichzeitig sehr deutsches Einmannstück ausgesucht. Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas. Hier mal ein Ausschnitt aus der Probe.
An den Ufern der Havel lebte um die Mitte des 16. Jahrhunderts ein Rosshändler namens Michael Kohlhaas. Einer der rechtschaffensten Menschen seiner Zeit.
Nur mit der Rechtschaffenheit des Michael Kohlhaas ist das dann so eine Sache. Denn dem Mann geschieht Unrecht. Er ist auf Geschäftsreise und muss zwei seiner Pferde auf einer Burg als Pfand zurücklassen. Als er zurückkommt, hat der Burgherr die Pferde zum Arbeitsdienst eingesetzt und jetzt sind die Tiere in schlechtem Zustand, haben also für den Pferdehändler an Wert verloren. Vor Gericht bekommt Kohlhaas keine Gerechtigkeit und darum nimmt er das Recht in die eigene Hand. Er startet einen Rachefeldzug und zieht mordend und brandschatzend durch die Gegend. Der Text von 1808 ist für Adnan Maral und den Regisseur Alexander Brill hochaktuell.
Auf der einen Seite verstehe ich den Kohlhaas, weil ich würde auch irgendwie zuschlagen. Auf der anderen Seite geht es nicht, dass jeder zuschlägt, wenn er das Gefühl hat, ich bin Opfer geworden. Jetzt sind wir aber in einer Situation, einer politischen Situation im Moment, in der die Opfer aus ihrer Opferhaltung heraus eigentlich die Legitimation ziehen, zu sagen, ich darf Gewalt ausüben.
Alexander Brill, der Regisseur, denkt dabei vor allem an die Diskussionen, die von Pegida und AfD angestoßen werden. Und an die Opferrolle, in der sich der besorgte Bürger sieht, wie Michael Kohlhaas. Und er denkt an die Töne, die man dort anschlägt. Bis hin zum Gewaltaufruf wie neulich auf einer Legida-Demonstration in Leipzig. Alexander Brill erinnert sich daran, dass die Figur Michael Kohlhaas schon von den Nationalsozialisten ausgeschlachtet und instrumentalisiert wurde. Deshalb hat Alexander Brill das Stück umbenannt in Unser Kohlhaas und er hat es fortgeschrieben mit einem dritten Akt. Über den wollen Regisseur und Darsteller allerdings noch nicht so viel verraten, nur so viel.
Die Geschichte wird weitererzählt. Also es beginnt damit, so meine lieben Freunde, also in dem Sinn jetzt, ist das nicht eine tolle Geschichte? Warum erzähle ich euch heute die Geschichte? Die Geschichte ist 200 Jahre alt. Ist doch nur eine Geschichte. Ist es wirklich nur eine Geschichte? Nein, das ist unsere Realität in Deutschland. Es werden Menschen, man entzieht ihnen die Rechtsgrundlage. Wir haben keinen Rechtsstaat. So beginnt es. Kohlhaas wird in allen seinen, denn folgende Geschichte, wie sie fortgeht, wird eigentlich gar nicht mehr über Kohlhaas geredet, sondern Kohlhaas wird nur noch instrumentalisiert. Man redet nur noch über die Machenschaften der herrschenden Klasse, der politischen Klasse. Und Kohlhaas ist nur noch ein Spielball eigentlich der Geschichte, der nur noch dazu benutzt wird, um die da oben anzuklagen.
Es wird eine Rede sein, die ich dann halte, die sehr stark, von AfD-Reden handelt bzw. beeinflusst ist. Also Alexander hat den Text geschrieben und das ist eine Rede, die natürlich ganz viele auch Punkte anspricht, auch argumentiert, wie die AfD oft, wenn man Reden von AfD-Leuten hört, so haben wir das versucht auch in den Text einzubauen.
Die Möglichkeit, dass Texte wie Michael Kohlhaas oder auch Begriffe wie zum Beispiel Lügenpresse für eine bestimmte Meinung so leicht zu instrumentalisieren sind, wirft für Adnan Maral viele Fragen auf.
Also gibt's nur das Gute oder das Schlechte und die gleiche Meinung zählt, die andere nicht? Und was ist die Auseinandersetzung? Was ist eine Diskussionskultur? Was ist Demokratie? Fällt sie da hinten runter? Oder gibt es die in der Form gar nicht mehr für viele Menschen, die das, weil sie sich da gar nicht mehr drin wiederfinden? Ist ja auch eine große Frage. Und wenn es so ist, ist es ja auch fatal. Wie geht man dann mit diesen Menschen um? Oder wie begegnet man sich? Wie kann man das aber auch wieder in eine Ebene bringen?
Unser Kohlhaas und vor allem der dritte Akt wird ein Experiment. Und Regisseur Alexander Brill ist höchst gespannt, wie das Publikum darauf reagieren wird.
Weil sie in vielen Sachen zustimmen würden und würden sagen, sehe ich auch so. Das ist eine Sauerei, was mit dem Mann passiert. Das ist eine Sauerei. Und wann sie merken, dass sie eigentlich in Widerspruch geraten über die Erzählweise, über den Inhalt und über die Instrumentalisierung des Inhaltes. Also wann setzt der Punkt an, dass ich sage, du bist ein Arschloch. Es ist schlimm, was mit dem passiert ist, aber ich gehe dir nicht auf den Leim.
Ein Experiment für den Regisseur und für den Darsteller Schwerstarbeit. Denn der Text von Kleist aus dem Jahr 1808 ist eigentlich eine Novelle. Eine Mischung aus Dialog und Vortrag und noch dazu mit inhaltlichen Brüchen. Ein echt harter Brocken für einen Schauspieler und eine Herausforderung für Adnan Maral.
Das war natürlich der Reiz darin. Also wie kann man diesen Reichtum der Texte in sich so wiedergeben? Und das ist die Aufgabe des Abends.
Das Stück Unser Kohlhaas mit Adnan Maral hat am Freitagabend Premiere in der Theaterperipherie in Frankfurt-Bockenheim. Weitere Aufführungen gibt es am 19. und 20. Februar. Wenn ein Film von Quentin Tarantino anläuft, dann ist das schon Tage und Wochen vorher ein großes Thema. Jetzt endlich können die Fans sich selbst ein Bild davon machen, ob die Kritiker recht haben oder nicht. So viel war schon vorher klar. The Hateful Eight ist ein Western. Er ist ziemlich lang und es fließt wieder jede Menge Blut. Und meine Kollegin Shalia Omar hat festgestellt, dass Tarantino wieder einige seiner alten Freunde auf die Leinwand geholt hat.
Samuel L. Jackson zum Beispiel ist Major Warren. Der hockt zu Beginn des Films auf drei Leichen mitten im Schnee und hält eine Kutsche an.
Ist noch Platz für einen mehr?
Wer zum Teufel bist du? Und was ist mit denen passiert?
Warren will Kopfgeld kassieren, genau wie John Ruth, der in der Kutsche sitzt und die Verbrecherin Daisy Domergue für $10,000 ausliefern möchte.
Ich sehe schon, du hast keine Gewissensbisse, eine Frau aufzuknüpfen, stimmt's?
Nein, da habe ich keine Gewissensbisse.
Ruth, Warren und Daisy sammeln noch einen angeblichen Sheriff ein und halten an Minis Kurzwarenladen. Sie bleiben, weil ein schwerer Schneesturm sie eingeholt hat. In der Hütte sitzen schon vier Männer und warten auch auf das Ende des Sturms. Nach Stunden des gegenseitigen Abtastens und Misstrauens wird klar, nicht alle in der Hütte sind auch wirklich die Person, für die sie sich ausgeben. Und Kopfgeldjäger Ruth merkt es als erster. Es kommt, wie es kommen muss in einem Tarantino-Film. Es fallen Schüsse und Blut fließt. Viel davon. Aber wer von den acht stirbt zuerst und wer zuletzt? Und wird jemand überleben? Acht Menschen mit eigener Vergangenheit hocken stundenlang aufeinander, mitten im Schneesturm in Wyoming. Sie sind wütend, resigniert oder auch gleichgültig. Aber alle haben etwas zu verbergen. Die Bühne dieses Kammerspiel-Westerns ist eine Hütte. Die Breitbandkamera hält alles fest. Man sieht sehr deutlich auch die, laut Hauptdarsteller Kurt Russell, Tarantino-esken komödiantischen Gewaltorgien. Auf die echte Fans allerdings lange warten müssen. Mit 3 Stunden ist The Hateful Eight sehr lang. Man sollte Dialoge mögen und einen stabilen Magen haben. Tarantino hat ein opulentes Werk geschaffen, bleibt sich treu, betritt aber auch neues Terrain, in dem seine Figuren politisch werden und die Wurzeln der amerikanischen Gesellschaft mit all ihren Facetten und Brüchen beleuchten und kritisieren. Dass Tarantino am Ende nicht für einen Oscar nominiert wurde, ist in Ordnung. Seine Filme gehen auch so in die Geschichte ein. Er ist schon jetzt sein eigener Mythos.
Immerhin ein Mythos, mit dem man sich unterhalten kann. Alexander Soyer hat bei der Deutschlandpremiere von The Hateful Eight die Gelegenheit genutzt, mit Quentin Tarantino über seinen neuen Film und seine Zukunftspläne zu sprechen. Und Quentin Tarantino hat ihm verraten, was seine ursprüngliche Idee für den aktuellen Film war.
It's not like it by the time I got finished, but that was kind of a starting off point. Was a bit of a Western Reservoir Dogs.
Jetzt sei der Film ja schon etwas anderes, aber die Ursprungsidee für The Hateful Eight war tatsächlich eine Art Western-Version von seinem ersten Film Reservoir Dogs, so Tarantino. Die Wort- und gewaltreiche Suche nach einem Verräter unter ein paar Outlaws. Entstanden ist daraus sein bislang politischster Film. Ein riesiges, wortreiches und unterhaltsames Western-Kammer- und Krimispiel, das man außerdem als aktuellen, historischen und unterhaltsamen Kommentar zu Rassismus verstehen kann.
Talking about
Über Rassenverständnis und Rassismus in Amerika zu sprechen, das ist das, womit ich das Western-Genre bereichert habe. Dazu gehört, dass Tarantino den Film auch technisch zu etwas Besonderem machen wollte. Gedreht hat er im extra breiten Panavision 70mm Format, weil er es konnte. Und zu sehen gibt es ihn, zumindest in ausgewählten Kinos, in einer Roadshow-Version, wie sie, lange ist es her, vor über 60 Jahren, für Monumentalwerke reserviert war.
That version could be as long as it is.
Eine Version, eine Roadshow-Version, die so lang sein kann, wie sie es jetzt ist, mit einer Ouvertüre, mit einer Pause nach zwei Dritteln des Films und es gibt ein Programmheft dazu. Das macht es zu etwas Besonderem. Es ist für Leute, die genau das wollen. Man schenkt mir den Abend. Wenn man sich diese Version aussucht, dann gehört man mir.
You're giving that to me. If you come to that version, you're mine.
Tarantino weiß, dass er ein Ausnahmeregisseur ist und weil er das auch bleiben will, kündigt er schon seit einigen Jahren seinen Rückzug aus dem Kinogeschäft an. 10 Filme, mehr will er nicht machen. Und bislang hat er sich davon auch noch nicht abbringen lassen.
I'm coming from a place of an artist. And it's about my filmography.
Es geht um meine Filmografie. Es ist nicht nur eine Karriere, mit der ich mein Geld mache und die ich so lange haben will wie möglich. Ich hoffe, dass meine Filmografie sich aus Klassikern zusammensetzt, die ihren Platz in der Filmgeschichte haben werden. Das möchte ich zu Ende bringen. Danach mache ich andere Sachen. Ich schreibe Bücher, schreibe Theaterstücke oder inszeniere Stücke am Theater. Meine Arbeit ging sowieso immer mehr in Richtung Literatur. Seinen Western zu machen, das hat er mit Django Unchained abgehakt. Seinen zweiten Weltkriegsfilm mit Inglourious Basterds, den Samurai-Schwertkampf mit Kill Bill, das Grindhouse-Trash-Kino-Erlebnis mit Death Proof und jetzt hat er sogar seine eigene Roadshow auf die Leinwand gebracht mit Hateful Eight. 2 Filme also stehen noch aus und da könnte er sich mindestens noch einen weiteren seiner vielen Kinoträume erfüllen, einen Stummfilm zu machen.
A silent movie.
Der Mann hat noch was vor. Quentin Tarantino im Gespräch mit Alexander Soyer über den neuen Film The Hateful Eight und die weiteren Pläne des Regisseurs, den es mehr in Richtung Literatur und Theater zieht. Kinomäßig kann man sich diese Woche voll austoben, denn es laufen mehr als ein Dutzend Filme an. Besonders beeindruckt war unsere Filmcheckerin Simone von der Forst von Ein Atem. Gedreht wurde er in Griechenland und Frankfurt und er thematisiert die griechische Krise auf eine ganz eigene Art.
HR Info, der Filmcheck.
Die Griechin Elena haust mit ihrem Freund in dessen Kinderzimmer. Sie hat keinen Job und auch der junge Architekt schlägt sich als Touristenführer in Athen durch. Elena will eine bessere Zukunft und setzt auf einen Job in Deutschland. In Frankfurt landet sie bei dem berufstätigen Ehepaar Tessa und Jan als Kindermädchen. Die Betreuung der anderthalbjährigen Lotte ist dabei deutlich schwieriger, als sich die junge Frau das vorgestellt hat.
Hier sieht's aus wie im Saustall.
Ich hatte keine Zeit. Lotte war heute echt anstrengend.
Du, mich fragt auch keiner, ob ich Stress habe. Ich erwarte einfach, dass die Arbeit gemacht ist.
Elena stellt allerdings bald fest, dass die scheinbar verwöhnte Powerfrau Tessa nicht einfach eine Zicke ist, die ihren Stress an ihrer Angestellten auslässt.
Ich konnte es kaum abwarten, wieder zu arbeiten. Aber jetzt sitze ich da und frag mich, was mache ich eigentlich hier? Ich
sollte zu Hause bei meiner Tochter sein. Tja, Luxusprobleme.
Darf ich dich um einen Gefallen fragen?
Ja.
Kann ich mich bei dir melden?
Ohne dieses Meldebescheinigung kriege ich keine Krankenversicherung.
Wie, du bist nicht krankenversichert?
Elena, das geht nicht.
Ja, natürlich. Können wir das machen, gar kein Problem.
Dann allerdings verschwindet Lotte während eines Einkaufs. Elena gerät in Panik und flieht in ihre Heimat. Und Tessa, die glaubt, Elena habe die Kleine mitgenommen, reist ihr hinterher.
Die Schauspieler.
Während Chiara Mata-Yannatou in Ein Atem ihr wirklich überzeugendes Kinodebüt gibt, können Jordis Triebel als Tessa und Benjamin Sattler als Jan schon auf erfolgreiche Fernseh- und Filmkarrieren zurückblicken. Triebel bekam 2014 erst den Deutschen Filmpreis für ihre Rolle in dem DDR-Fluchtdrama Westen. Benjamin Sattler war in diversen internationalen Produktionen zu sehen, wie unter anderem in Luther. Einer seiner bekanntesten Kinofilme ist Cherry Hormans Anleitung zum Unglücklichsein.
Der Regisseur.
Christian Zübert landete 2001 mit der Kifferklamotte Lambok einen Überraschungshit. 2014 feierte er mit seinem Roadmovie Hin und Weg mit Florian David Fitz und Jürgen Vogel einen Kinoerfolg. Gleich zwei Grimme-Preise strich der 42-Jährige 2011 ein. Für die Umsetzung von Sven Regeners Roman Neue Fahr Süd und als Regisseur eines BR-Tatorts. Auch bei der Produktion von Ein Atem hat Zübert eine Doppelfunktion. Das Buch schrieb er gemeinsam mit seiner Frau Ipek. Möglicherweise ein Grund dafür, dass der Film eine sehr weibliche Perspektive einnimmt. Zübert braucht oft nur sehr kurze Einstellungen für klare Beziehungsmomentaufnahmen. Minimale, natürliche Dialoge entlarven die Risse im schönen Schein.
Ich verdiene noch genug für uns beide. Das tut mir einfach schon weh, wenn Lotte dir hinterher schreit, weil du weggehst zum Telefonieren. Für die paar Euro, die dir nachher zu deinen Nannykosten bleiben, das ist doch...
damit ich nicht von so einem Arschloch wie dir abhängig bin.
Sehenswert? Auf jeden Fall. Mit Themen wie der Wirtschaftskrise, Unterschieden zwischen Reich und Arm, der wirtschaftlichen Emanzipation von Frauen in althergebrachten Beziehungsmodellen und einer Art Thriller-Plot will Ein Atem stellenweise ein bisschen viel. Dabei ist aber keine der Figuren eindimensional und auch platte Schuldzuweisungen fehlen dankenswerterweise. Vor allem die Entwicklung der Hauptcharaktere Tessa und Elena ist immer glaubwürdig. Wobei man den Eindruck bekommen kann, dass Zübert den beiden einfach folgt, statt sie gekünstelt in Szene zu setzen. Dass er dabei Elenas und Tessas Sicht auf die Dinge erst einzeln erzählt und die Geschichte dann in einem dritten Block des Films zusammenführt, macht einen zusätzlichen Reiz aus, weil man beim Zuschauen immer wieder schwankt, auf wessen Seite man eigentlich sein will. Ein Atem steht auf der Liste für den Deutschen Filmpreis 2016. Zu Recht.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Simone von der Forst über den Film Ein Atem, der diese Woche in die Kinos kommt. Wer keine Lust auf Kino hat, für den haben wir noch einen anderen Tipp. Denn jede Woche präsentiert bei uns einer der führenden Kulturmacher in Hessen ein kulturelles Highlight. Und Oliver Rehse, der Intendant des Frankfurter Schauspiels, empfiehlt einen Opernbesuch. Aber nur ausnahmsweise.
Ich empfehle normalerweise als Schauspieldirektor nichts im eigenen Haus, aber wir haben ja hier getrennte Bühnen unter einem Dach. Der Kollege Löbe verantwortet die Oper und dort gibt es Lucia di Lammermoor. Und das ist eine wirklich selten gespielte Oper, die ich dadurch liebe, dass ich schon als Kind bestimmte Callas-Platten immer wieder gehört habe, wo diese unfassbaren Wahnsinnsarien der Lucia grandios gesungen wurden. Aber die Frankfurter Oper hat mit Brenda Ray sozusagen einen Hausstar, der das auch ungeheuerlich singt, gewaltig, mitreißend. Man selber ist ja im Theater und im Schauspiel immer so fasziniert, wenn die da oben auf der Bühne etwas können, was man selber so gar nicht kann. Im Schauspiel sagen die Leute immer, wie können sich die Schauspieler den Text merken. Aber in der Oper muss ich sagen, wie kann man bloß solche Koloraturen singen? Die Inszenierung ist mir in diesem Falle nicht so wichtig. Hören Sie Brenda Ray als Lucia di Lammermoor und lernen Sie mal die ganze Oper kennen und nicht nur die Callas-Ausschnitte.
Ab in die Oper empfiehlt der Intendant des Schauspiels Frankfurt, Oliver Rehse. Dort ist die Sopranistin Brenda Ray als Lucia di Lammermoor zu hören. Und zwar an diesem Freitag und am 6. Februar in der Oper Frankfurt. An diesem Mittwoch jährt es sich zum 71. Mal, dass das Konzentrationslager Auschwitz befreit wurde. Weltweit wurde an diesem Tag an die Verbrechen der Nationalsozialisten erinnert. Und erinnern geht auch und vielleicht sogar besonders gut mit Kunst. Das Deutsche Historische Museum in Berlin zeigt eine außergewöhnliche Ausstellung: Kunstwerke aus dem Holocaust. Die 100 Bilder stammen von Menschen, die in Konzentrationslagern, Ghettos und Arbeitslagern gefangen waren. Normalerweise sind sie in der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem zu sehen. Es ist jetzt das erste Mal, dass so viele Bilder außerhalb Israels ausgestellt werden. Maria Ossowski hat sie sich angesehen.
Es scheint zunächst wie ein unauflöslicher Widerspruch. Hier der Abgrund der Bösartigkeit, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, die Shoah. Und dort mittendrin das zivilisierteste, kultivierteste, was der Mensch schaffen kann, die Kunst. 6000 Kunstwerke von Malern, Grafikern, Zeichnern und Dichtern bilden den Kern im Kunstmuseum Yad Vashem. 100 der besten hat die Erinnerungsstätte dem Deutschen Historischen Museum ausgeliehen. Sie sind die größten Schätze, denn jedes Bild erzählt drei Geschichten. Die Biografie des Künstlers, die Geschichte des Werkes und die Erzählung auf dem Bild. Und über allem steht der Geist der Kunst. Der Vorsitzende von Yad Vashem, Avner Shalev.
Am Ende des Tages wird uns die ganze Bedeutung dieser Kunst bewusst. Der menschliche Geist, die Menschlichkeit leben durch die Kunst weiter. Sie sind stärker als alle Grausamkeiten, die in der Shoah passierten, stärker als der Tod, stärker als all die Katastrophen, die die Opfer im Alltag ertragen mussten. Die Bilder sagen, wir sind jenseits der Welt, wir werden sterben, aber was wir der Welt hinterlassen, das wird überdauern. What
we are leaving to the world is something that is beyond.
Die Bilder stammen aus den Jahren 39 bis 45. Nur die Hälfte der jüdischen Künstler hat den Holocaust überlebt. Trotz des Hungers, der Qualen und des drohenden Todes zeigen diese Bilder eine wunderbare, poetische Kraft und einen Lebenswillen. Der Kurator Walter Smerling.
Auch diejenigen, die nicht überlebt haben, kommen heute zurück mit ihren Bildern. Und diese Bilder sagen uns eins, ihr könnt uns ermorden, ihr könnt uns fesseln, ihr könnt uns demütigen, aber eins könnt ihr nicht. Unsere Seele und unseren Geist haben und unsere Kreativität töten.
Kurt Löw war Textildesigner aus Wien, Karl Bodeck technischer Zeichner aus Czernowitz. Beide malten im südfranzösischen Lager Gurs Postkarten. Eines ihrer Motive bildet Titelbild und Plakat der Ausstellung. Hinter Zaun und Stacheldraht geht der Blick über die brutale Wirklichkeit hinaus. Walter Smerling.
Auf dem Stacheldraht sitzt ein Zitronenfalter, ein Schmetterling, dessen Freiheit der Maler, der im Internierungslager in Gurs in Südfrankreich sitzt, erhofft selber einmal zu erlangen. Und er zeigt uns den Ausblick in die Freiheit auf die Landschaft der Pyrenäen.
Drei Themenbereiche zeigt die Ausstellung: die Wirklichkeit, das Porträt und die Transzendenz. Die Wirklichkeit hieß Deportation, Eintreffen von Transporten in Ghettos, Folter, Gewalt, Krankheit und Tod. Erstaunlich, die Künstler haben die Täter kaum abgebildet. Ihnen galt es, den Opfern ein Gedenken zu schaffen. Arnold Dagani hat den Augenblick festgehalten, als die junge Dichterin Selma Meerbaum-Eisinger von der Pritsche heruntergenommen wird, auf der sie im Alter von 18 Jahren an Typhus gestorben war. Die Cousine des Dichters Paul Celan hinterließ ein Heft mit Gedichten, die heute zur Weltliteratur zählen. Eines hängt gleich am Eingang der Ausstellung. Ich möchte leben, ich möchte lachen und Lasten heben und möchte kämpfen und lieben und hassen und möchte den Himmel mit Händen fassen und möchte frei sein und atmen und schreien. Ich will nicht sterben. Nein, nein. Ein Viertel aller geretteten Bilder waren Porträts. Gefangene mit Nummern bekamen ihr menschliches Antlitz zurück. Karl Fleischmann zeichnete mit expressiven, monochromatischen Strichen eine Greisin, die auf einem harten Schemel in Theresienstadt kauert und liest, um der Grausamkeit zu entfliehen. Nelly Troll ist die einzige Künstlerin, die heute noch lebt. Sie war mit 8 Jahren in einer kleinen Kammer gefangen und hat sich und eine Freundin auf einer bunten Wiese gemalt, ein Beispiel aus dem Themenschwerpunkt Transzendenz, der die Hoffnung aufscheinen lässt. Im Eingangsbereich hängt eines der bekanntesten Bilder, Felix Nussbaums Flüchtling, das er 1939 in Brüssel gemalt hat. Und dieses Bild hat nichts von seiner drängenden Aktualität verloren. Walter Smerling.
Im Eingangsbereich sehen wir ihn selber sitzend als den Geplagten, als den Flüchtling im Gefängnis sitzend, den Kopf in die Hände gelegt. Wohin soll ich? Die Weltkugel im Gefängnisraum gemalt. Kein Platz gibt es auf dieser Erde scheinbar, an dem ich eine Zuflucht finde, eine Situation der Ausweglosigkeit. Wohin? Wohin soll ich als Flüchtling gehen? Wo werde ich nicht bedrängt? Eine sehr aktuelle Thematik übrigens.
Die Ausstellung Kunst aus dem Holocaust ist noch bis zum 3. April im Deutschen Historischen Museum in Berlin zu sehen. Maria Ossowski hat darüber berichtet. Das war die Kulturlust. Die Sendung gibt es zum Nachhören unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.